Ich begrüße Sie zu meiner fünften Vorlesung über John Dee in diesem Sommersemester 2020. In der vorigen Woche habe ich Ihnen Grundzüge der Magievorstellung skizziert, die man in Agrippa von Nettesheims De Occulta Philosophia findet. Ganz oberflächlich gesagt, die zwei wesentlichsten Charakteristika sind erstens diese Vorstellung von drei Sphären, nämlich des Elementaren, also das sind die Dinge, die aus den vier Elementen bestehen, alles unterhalb des Mondes, dann die Sphäre des Himmlischen und schließlich des Überhimmlischen. Dem entsprechen drei Sparten, der natürlichen, der zölestischen und der zeremoniellen Magie. Und ich habe Ihnen anhand von Stellen aus John Dees Vorrede zu der Euclid-Ausgabe von 1570 seine Affinität zu dieser Konzeption, vor allem in dem Punkt des Verhältnisses von Astralmagie, Mathematik und Technik, beschrieben. Ich habe dann auch noch hingewiesen auf seine Abhängigkeit von Agrippa dort, wo es um den Kontakt mit Engeln geht, also die zeremonielle Magie. Das ist aber ein Punkt, auf den wir noch bei einer anderen Gelegenheit ausführlicher eingehen werden. Im Grund findet sich das allgemeine Modell auch in Shakespeares Tempest mit einer möglichen Referenz auf John Dee als Vorbildgestalt so eines Magiers. Das zweite wichtige Charakteristikum bei Agrippa ist die von mir sogenannte manipulative Einstellung. Was das bedeutet, ist erklärungsbedürftig, gerade weil es so selbstverständlich daherkommt. Weil ja schließlich jeder annimmt, von einem allgemeinen Gesichtspunkt aus, dass das Manipulative geradezu ein Definiens des Magischen schlechthin ist. Also man kann beruhigt sagen, egal ob es sich um medizinische Heilung oder Liebeszauber, ob um persische oder ozeanische oder brasilianische Kulturen handelt, ob es sich um das 8. vorchristliche Jahrhundert handelt oder das 19. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, immer wird doch das Magische als eine mehr oder weniger außergewöhnliche, befremdliche, ritualisierte Manipulation wahrgenommen. Also möchte man sagen, hat es eigentlich null Aussagekraft, wenn ich Agrippas Magie als manipulativ kennzeichne. Aber das ist nicht gerecht. Dieses Urteil würde meines Erachtens einer Art optischer Täuschung Vorschub leisten. Die zentralen Ansprüche dieser Art von Magie, nämlich die Rechtfertigung aus der zeremoniellen, quasi religiösen Dimension, der Bezug auf biblische Texte und vor allem die Lehre von der gegenseitigen Durchdringung der Sphären, diese Ansprüche muss man sehen vor dem Hintergrund einer philosophisch-theologischen Aneignung oder Transformation des magischen Impulses oder Willens. Und diese Aneignung war nicht möglich ohne den ausdrücklichen Verzicht auf das Manipulative. Diese Aneignung für so einen philosophischen, theologischen Rahmen war nicht möglich ohne den Verzicht auf das Manipulative. Mit anderen Worten, vor ihrem historischen Hintergrund gesehen, ist gerade das scheinbar trivialste Kennzeichen der agrippinischen Magie das interessanteste und gewissermaßen auch riskanteste. Er hätte seinen Weltdeutungsanspruch nicht stellen können, ohne Rückgriff auf eine Vorstellung des christlich-philosophischen Magiers, die ihrerseits aber nur unter Voraussetzung der Verleugnung der transitiven Effekte und der Kommunikation mit Engeln und Dämonen konzipiert werden konnte. Das war die ficinianische Astralmagie mit dieser eigentümlichen immunisierenden Denkfigur der Selbstkonditionierung im Rahmen einer verallgemeinerten Magia Naturalis, also wofür diese Verallgemeinerung, wenn Sie sich erinnern, für diese Verallgemeinerung der Magia Naturalis der zentrale Begriff der Spiritus ist. Also zu diesem Hintergrund werde ich vielleicht auch noch was sagen, aber zuerst eine kleine Fußnote zu dem Stellenwert, den das Agrippa-Modell in einem Gesamtüberblick über die Geschichte der Magie haben könnte. Man könnte versucht sein, die Sache so zu sehen, dass auf die lange Sicht Agrippas Magie letztlich die entscheidende Transformation, wenn nicht der entscheidende Fortschritt des Magischen in der Neuzeit wäre oder diesen Fortschritt besiegelt. Dann würde man würde dann die ficinianische Astralmagie als eine Art historische Zwischenstufe interpretieren, auf der ein notwendiger Kompromiss eingegangen wurde, um die intellektuellen Ansprüche des Magischen überhaupt ausweiten zu können. Also Magie wird zur Weltdeutung um den Preis, dass sie gewisse Grundhaltungen oder Grundintentionen aufgibt oder zumindest verleugnet. Und Agrippa hätte sich nach dieser hypothetischen Sichtweise dann wieder zu diesen Grundeinstellungen bekannt, gewissermaßen die traditionellen Ansprüche der Magie auf einer neuen Basis restituiert. Und damit würde er Anspruch haben auf den Titel des echten, mutigen Modernisierers der Magie. Ein bisschen denkt Francis Yates in diese Richtung. Aber so ist es nicht. Sondern ganz im Gegenteil, beginnt zur Zeit Agrippas und von dieser Zeit an Magie ihre Reputation endgültig zu verlieren, vor allem auch vor dem Anspruch, den Philosophen stellen, verschwindet immer mehr ins Okkulte, verfällt immer mehr dem Gespött und der Lächerlichkeit, was sich ja auch an der Lebensgeschichte John Dees zeigt, oder erinnern Sie sich an die Art und Weise, wie Descartes diese Traditionen wegwischt eigentlich. Auf Wienerisch würde man sogar sagen, nicht einmal ignorieren möchte. Was natürlich alles nicht heißt, dass die Magie schlechthin verschwindet. Im Gegenteil, kann man wahrscheinlich annehmen, dass heute weltweit mehr Menschen an magische Kräfte, magische Zusammenhänge und die Wirksamkeit magischer Praktiken glauben als jemals zuvor und wahrscheinlich alle früheren Epochen zusammengenommen. Aber sie tun das, würde ich meinen, um den Preis des Rückgriffs auf traditionelle und vormoderne Vorstellungen. Warum das so ist, welche größeren Zusammenhänge für diese Verschiebungen verantwortlich sind, das ist enorm kompliziert, da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Vielleicht einmal zu einem Teilaspekt davon, wenn ich auf Verhältnisse von Mythos, Magie und Politik eingehe. Aber eine Sache lässt sich doch festhalten, auch ohne Anspruch auf besonders tiefe Erklärung, nämlich die Idee einer modernen Magie ist wohl auch deshalb kein Treffer, weil genau die Trends und Entwicklungen, die in der Frühneuzeit, im 15. und 16. Jahrhundert, im magischen Rahmen die innovativen Tendenzen waren, ein innovatives Potenzial hatten. Also wenn man, denken Sie zum Beispiel an Stellen, die ich Ihnen letzte Woche vorgelesen habe aus diesem Euklid, Vorwort. Also genau diese Tendenzen, die da im magischen Rahmen die innovativen waren, letztlich ihre wahre und erfolgreiche Entfaltung im Rahmen einer wieder ganz anders geformten Intellektualität, einer anderen Episteme, wie es bei Michel Foucault heißt, gefunden haben, wo ein völlig anderes Verhältnis von Wissen, Handlung und Herstellung in Kraft getreten war. Und wo vor allem die Formation oder die Figuration dessen, was man Macht nennt, eine völlig andere geworden war. Also Macht ist ein essentieller Begriff für das Selbstverständnis von Magie. Auch unabhängig von der berühmten Formulierung von Freud über die Magie, also Allmacht des Gedankens, auf die wir dann noch einmal kommen werden. Natürlich kann man sagen, der Slogan Wissen ist Macht gilt genauso gut für einen Magier des 16. Jahrhunderts wie für einen Unternehmer in der IT-Branche im 21. Jahrhundert. Aber so ist es eben ein Slogan und enthält keinen Hinweis auf den Umstand, dass Macht in den beiden Situationen etwas strukturell völlig Verschiedenes ist, dass sie in verschiedenen Verhältnissen von Subjektivität, Natur, gesellschaftlicher Reproduktion und Sprache existiert. An einem Punkt habe ich auf so eine Verzweigung ja schon hingewiesen, am Rand zumindest. Das war in der Diskussion über Galilei die Ambivalenz in der Redewendung vom Buch der Natur, das wir lesen müssen, was Lesen da eigentlich heißt. Und natürlich auch der Gedanke, dass die Wissenschaft sich nur durch ihren Fortschritt bewahrheitet oder begründet. Dass es also in der Moderne letztlich nicht so ist, dass der Fortschritt der Wissenschaft durch eine sichere Grundlage garantiert wird, sondern umgekehrt die einzige Grundlage im Sinn von Legitimation der Wissenschaft ihr Fortschreiten ist. Das ist nicht vereinbar mit der Vorstellung eines Magiers, das Individuum sozusagen einen Punkt besetzt, von dem aus die Struktur des Universums transparent ist und die Handlung auf diese Einsicht dann, auf diese Transparenz abgestimmt werden kann. Der weiß oder dessen Trachten jedenfalls dahin geht, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, der dann letztlich die Fäden in der Hand hat, wie man so sagt. Also noch einmal eine kleine Anspielung auf das Theater. Ich bin Ihnen, was konkret Agrippa betrifft, noch einige Stellen aus De Occulta Philosophia schuldig, speziell die, die die zölestische und die zeremonielle Magie betreffen. Und dann lasse ich da noch eine kleine Bemerkung folgen zur Einordnung seiner Ideen in die Geschichte von Wissenschaft und Philosophie. Das wird aber nur eine Randbemerkung sein. Also als erstes lese ich Ihnen eine Stelle vor, die gleich zur Illustration dienen kann für diese verschiedenen Auffassungen des Verhältnisses von Mathematik und Natur, wie ich da schon bei Galilei eigentlich das gegenübergestellt habe. Das ist am Anfang des zweiten Buches, also des Buches über die Astralmagie. Da sagt er, beginnt das erste Kapitel mit folgenden Worten. Die mathematischen Wissenschaften stehen in einem so innigen Zusammenhang mit der Magie und sind für diese so notwendig, dass wer ohne dieselben sich mit der Magie befassen will, einen völlig falschen Weg einschlägt, sich umsonst abmüht und den gewünschten Erfolg niemals erlangt. Denn alle natürlichen Kräfte in unserer Welt bestehen nur durch Zahl, Gewicht, Maß, Harmonie, Bewegung und Licht und sind von diesen abhängig, und alle Dinge, die wir hienieden sehen, haben darin ihre Wurzel und ihr Fundament. Es können jedoch nach Platos Behauptung auch ohne solche natürliche Kräfte ganz allein vermittels der mathematischen Wissenschaften den natürlichen ähnliche Werke hervorgebracht werden. Dinge, die es zwar nicht in Wirklichkeit und der inneren Natur nach selbst sind, allein doch ihnen nächstverwandte Bilder, wie zum Beispiel gehende oder sprechende Körper, denen jedoch die Lebenskraft abgeht. Und dann erzählt er über diese noch mehr Beispiele und schließt dann dieses Kapitel mit einer Bemerkung, der heißt: Hier aber darf nicht unbemerkt bleiben, dass wir durch natürliche Dinge natürliche Kräfte erlangen, wir durch abstrakte, mathematische und himmlische Dinge himmlische Kräfte aufnehmen, zum Beispiel die Bewegung, das Leben, das Gefühl, die Sprache, die Ahnung und Weissagung, selbst bei einer weniger geeigneten, das heißt nicht von Natur, sondern bloß durch Kunst erzeugten Materie. So sollen sprechende und wahrsagende Bilder erzeugt werden können, und so weiter. Wer aber eine geeignete, ganz empfängliche Materie und zugleich das kräftigste Agens zu wählen weiß, der wird gewaltige Wirkungen hervorbringen. Es ist nämlich typischerweise die allgemeine Ansicht der Pythagoreer. Das, wie die Mathematik formaler ist als die Physik, sie auch wirksamer ist. Und wie sie in ihrem Wesen weniger abhängig, so auch in ihrem Wirken. Den Zahlen aber schreiben nicht nur die heidnischen Philosophen, sondern auch die hebräischen und christlichen Theologen eine Kraft und Wirkung sowohl zum Guten als zum Bösen zu. Also da sehen Sie die Alternative zu der galileischen Vorstellung von Auffassung der Natur nach mathematischen Gesetzen. Das wirkt sozusagen direkt. Da ist nicht ein weiterer, eine Umlenkung, so wie so ein aggressiver Eingriff in die Natur erfordert, sondern die Gesetze wirken. Die mathematischen Gesetze wirken in der Natur aufgrund einer Harmonie der Sphären. Es folgen dann in diesem zweiten Band ein paar Kapitel über die Zahlen, über einzelne Zahlen, um Ihnen einen Geschmack davon zu geben, wie das aussieht. Lese ich Ihnen zuerst mal vor, was er über die Eins, wie das Kapitel über die Eins, über die Einheit beginnt. Wir wollen nun von den Zahlen im Besonderen sprechen, sagt er. Die Einheit durchdringt vollständig jede Zahl. Sie ist aller Zahlen gemeinschaftliches Maß, Quelle und Ursprung. Sie enthält jede Zahl in sich vereint, schließt jede Vielheit aus, ist immer dieselbe und unveränderlich. Weshalb sie auch mit sich selbst multipliziert, nur sich selbst zum Produkt hat. Und so weiter und so weiter. Das klingt irgendwie noch ganz passabel. Das könnte auch noch in einer mathematischen Abhandlung 50 oder 100 Jahre später irgendwo in der Einleitung stehen, wenn erklärt wird, was die Eins ist, weil man ja meistens davon ausgegangen ist, dass man eine bessere Erklärung auch nicht hat. Interessant ist dann, wie er das legitimiert. Ein paar Absätze oder ein paar Sätze weiter sagt er dann, er versucht dann zu erklären, warum die Eins diese besonderen Eigenschaften hat und diese besondere Rolle spielen kann. Da beginnt man sich dann ein bisschen zu wundern. Warum? Es ist ein Gott, eine Welt, eines Gottes, eine Welt, eine Sonne, ein Phönix, eine Königin bei den Bienen, ein Leiter der Herde, einem Führer folgen die Kraniche und noch viele andere Tiere verehren die Einheit. Unter den Gliedern des Körpers ist eines das Vornehmste, nämlich das Haupt. Ein Element ist das Siegreiche und alles Durchdringende. Ein Ding ist von Gott geschaffen und so weiter und so weiter. Adam, von einem Menschen stammen wir alle ab, von Adam. Von diesem einem sind wir alle dem Tod hingegeben. Durch einen Jesus Christus sind wir wiedergeboren. Ein Gott in allem. Und so wird das dann gerechtfertigt. Das ist natürlich dann schon sehr eigentümlich, dass eine solche Aufzählung von allem, was eins ist, eine Legitimation leisten soll, die in der aristotelischen Philosophie ganz einfach durch den Status, den transzendentalen Status des Eins, nämlich das alles, was überhaupt ist, eins ist, zu erledigen gewesen ist. Ich lese Ihnen noch eine zweite Stelle aus dieser Sache über die Zahlen vor, das ist über die 5. Das gibt auch ein bisschen schon einen Eindruck. Die Zahl 5 ist von nicht geringer Kraft, denn sie besteht aus der ersten Geraden und aus der ersten Ungeraden, gleichsam aus einer weiblichen und einer männlichen. Die ungerade Zahl ist nämlich männlich und die Gerade weiblich, weshalb die Arithmetiker jene den Vater, diese aber die Mutter nennen. Die Zahl 5 besitzt daher eine große Vollkommenheit und Kraft, welche aus der Vermischung dieser Zahlen entspringt. Auch ist sie die gerade Mitte, ist sie gerade die Mitte von der allgemeinen Zahl, nämlich von 10. Denn wenn man die Zahlen zu beiden Seiten des Fünfers miteinander verbindet, 9 mit 1, 8 mit 2, 7 mit 3, 6 mit 4, entsteht immer die Zahl 10. Wir sind an dieser Stelle, wie schon gesagt, im zweiten Band, also in dem Bereich der zölestischen Magie, wo es letztlich um die Astrologie geht. Und es ist ganz interessant, wie er das genau aufbaut. Die Grundlage sind solche Deutungen der Zahlen. Das ist das Erste, wie ich das gerade skizziert habe. Aber von da geht es nicht direkt zu einer Übersicht und Analyse der Sternbilder, sondern das Vorgehen ist sehr viel systematischer. Der erste Schritt ist der Schritt von dieser Charakterisierung der einzelnen Zahlen aus zu der eigentlichen Zahlenmagie, wo es also darum geht, eine Beziehung herzustellen zwischen den Zahlen als quasi mathematischen Objekten, wo ja noch immer arithmetische Beziehungen eine Rolle spielen. Also wenn er zum Beispiel sagt, die Vollkommenheit der 6 bestünde darin, dass wenn man ihre Hälfte, ihr Drittel und ihr Sechstel zusammenzählt, man sie selber erhält. Das ist einfach eine ganz trockene Tatsache, man könnte sagen eine zahlentheoretische Tatsache, wenn auch nicht besonders faszinierend. Worum es in der Zahlenmagie geht, das ist, dass man den Zahlen und Kombinationen von Zahlen Sinneinheiten zuordnet. Und der erste Schritt in diese und sehr charakteristische Schritt in diese Richtung ist die Zuordnung von Zahlen und Zahlzeichen bzw. Buchstaben. Zwischen der Verwendung des Begriffs Zahlzeichen und des Begriffs Buchstabe besteht eine bestimmte Ambivalenz oder so ein bisschen eine Grauzone, notwendigerweise natürlich. Ja? Also Zuordnung von Sinneinheiten zu Zahlen auf der Grundlage von Zuordnung von Zahlen und Zahlzeichen. Das heißt, der Ansatz ist im Grund eigentlich kombinatorisch. Da werden dann also faktisch vergleicht er da dann Alphabete, das Hebräische, das Griechische, das Chaldäische und die Zahlzeichen, die es in diesen Alphabeten gibt, die werden miteinander in Beziehung gesetzt und mit den Zeichen für Planeten und Sternbilder. Das ist sozusagen die primäre Sinnsorge. Das sind unglaubliche Tabellen, die da angeboten werden. Aber alles das, auch diese Zuordnungen von Zahlzeichen, elementaren sozusagen Zahlzeichen und sinntragenden, Inhalte tragenden Einheiten, das sind noch immer nur Grundlagen, keine Anweisungen. Das ist sozusagen das Repertoire, das Zeichenrepertoire der astrologischen Sprache. Das übrigens der Punkt, wo natürlich die Beerbung der kabbalistischen Traditionen unübersehbar ist. Da werde ich mich dann auch noch extra damit beschäftigen. Die eigentliche Bedeutung der Astrologie besteht aber in der Herstellung des Bezuges von den Sternen auf menschliche Schicksale. Also sucht er notwendigerweise, und das ist das, was ich gemeint habe, der geht eigentlich sehr systematisch vor, sucht er notwendigerweise auch auf dieser Seite, auf der Seite der menschlichen Existenz, einen Ansatz. Eine in seinem Sinn, so wie er das auffasst, halt mathematisch-geometrische Deutung des menschlichen Körpers. Ich lese Ihnen da eine Stelle vor. Der Mensch als das schönste und vollendetste Werk Gottes, der Mensch als das schönste und vollendetste Werk Gottes, als sein Ebenbild und als eine Welt im Kleinen, hat einen vollkommeneren und harmonischeren Körperbau als die übrigen Geschöpfe und enthält alle Zahlen, Maße, Gewichte, Bewegungen, Elemente, kurz alles, was zu seiner Vollendung gehört, in sich. Und alles gelangt in ihm als dem erhabensten Meisterwerke zu einer Vollkommenheit, die die übrigen zusammengesetzten Körper nicht besitzen. Also, kommen dann Schemata, Zeichnungen, die zeigen den menschlichen Körper in verschiedenen Haltungen und Stellungen und ordnen ihm da bestimmte Zahlen und geometrische Figuren zu. Also ich lese eins, Sie sehen die Bilder nicht, aber ich glaube, wenn ich Ihnen zwei so Legenden zu solchen Bildern vorliest, dann verstehen Sie, was gemeint ist. Lässt man beide Füße, die Fersen nach innen, rechts und links ausbreiten und in gleicher Linie die Hände seitwärts emporheben, nicht ganz bis zur Schulterhöhe auf dem Bild, so bilden die Finger- und Zehenspitzen ein gleichseitiges Viereck, dessen Zentrum sich über dem Nabel befindet. Also das ist dann ein Bezug auf die Vier. Oder ein zweites, wenn bei der Gestalt erhobenen Armen die Füße und Beine so weit auseinandergestellt werden, dass der Mensch um den 14. Teil seiner aufrechten Stellung kürzer ist, so bildet die Entfernung seiner Füße unter sich und vom untersten Teil des Schambeins aus ein gleichseitiges Dreieck. Und wenn man den Mittelpunkt in den Nabel setzt, so wird die Peripherie eines Kreises die Finger- und Zehenspitzen berühren. Also solche Schemata deuten dann auch den menschlichen Körper, an dem ja letztlich diese astralen Kräfte angreifen sollen, so, dass alles in einer gewissen Weise auf geometrische oder Zahlenbeziehungen zurückgeführt werden kann. Dann, nachdem man das gemacht hat, kommen als nächstes die mentalen Zustände dran. Dann müssen die auch, das ist ein bisschen eine Enttäuschung für den Leser, ein bisschen karg, was er da sagt. Wie die Übereinstimmung des Körpers auf den gehörigen Maßverhältnissen seiner Glieder beruht, so beruht auch die Übereinstimmung der Seele auf dem gehörigen Maß und Verhältnis ihrer Eigenschaften und Wirkungen, welche im Begehrungs- und Verabscheuungsvermögen sowie in der Vernunft bestehen und sie sich folgendermaßen unter sich verhalten. Die Vernunft verhält sich zum Begehrungsvermögen wie die Oktav, zum Verabscheuungsvermögen wie die Quart, das Verabscheuungsvermögen zu dem Begehrungsvermögen wie die Quinte. Sehr viel mehr an mathematischer Raffinesse ist diesem Kapitelchen nicht zu entnehmen. Das fällt also doch sehr weit zurück hinter die Pfiffigkeit des platonischen Liniengleichnisses. Aber erst nachdem alle diese sozusagen das Grundalphabet zuerst und dann die elementaren Beziehungen geklärt sind, also Sterne zu zahlen, Buchstaben zu zahlen und Körperproportionen zu zahlen und dann auch mentale Zustände zu Proportionen. Erst nachdem das alles festgelegt ist, kommen die im engeren Sinn astrologischen Aussagen. Also erst dann kommen die sozusagen Theoreme, könnte man sagen, der Astrologie. Im 29. Kapitel des zweiten Bandes zum Beispiel, da lese ich Ihnen ein Stückchen vor. Jede natürliche Kraft wirkt weit wunderbarer, wenn sie außer ihrem physischen Verhältnis auch noch durch den Einfluss der Gestirne verstärkt wird. Den wir zu erlangen vermögen, wenn die himmlische Kraft in Hinsicht auf die Wirkung, die wir erzielen wollen, in ihrer größten Stärke sich befindet, wobei alsdann das Untere mit dem Himmlischen, wie Weibliches und Männliches, zur Befruchtung verbunden wird. Bei jedem Werk müssen wir daher die Stellungen, Bewegungen und Aspekte der Gestirne und Planeten in ihren Zeichen und Graden beobachten und wie all dieses sich zur Länge und Breite des Klimas verhält, denn hiernach wechseln die Eigenschaften der Winkel, welche die Strahlen der Himmelskörper auf der Figur einer Sache beschreiben und denen gemäß die himmlischen Kräfte einfließen. Also das ist eine zentrale Stelle natürlich dafür, wie man sich vorstellt, dass das funktioniert. Will man daher etwas ausführen, das einem Planeten zugehört, so muss man eine Zeit wählen, wo derselbe in seinen Dignitäten sich befindet, glücklich und mächtig ist, auch an seinem Tag, zu seiner Stunde und in der Figur des Himmels herrscht. Und so weiter, und so weiter. Also eine entscheidende Stufe in der Etablierung solcher astrologischer Propositionen oder Theoreme ist dann eben natürlich die Zuordnung der Sterne und ihrer Konstellationen zu Bildern. Also da haben wir auch gesehen, wie das beeinflusst, was sich da auf dem Gegenstand abzeichnet, also als Bild. Also Zuordnung letztlich der Sternkonstellationen zu Siegeln und Talismanen. So wirken die Kräfte der Sterne dann herab in die sublunare Welt, von der wir als Nicht-Eingeweihte glauben, dass hier alles nach Zufall und in unvorhersehbarer Weise geschieht, wohingegen wir aus der Kenntnis der astrologischen Zusammenhänge notwendige Beziehungen auch hier in unserer Welt zu erkennen vermögen und daher in einem angemesseneren, heilbringenden Verhältnis zu der kosmischen Ordnung handeln können. Auch hier wieder eine kleine Stelle. So groß ist die Macht und Kraft der Himmelskörper, dass nicht nur die natürlichen, sondern auch die künstlichen Dinge, wenn sie dem Einfluss der Gestirne auf gehörige Art ausgesetzt werden, plötzlich von dem mächtigen Agens und dem wunderbaren Leben, das den Himmelskörpern innewohnt, eine himmlische, oft wunderbares wirkende Kraft erhalten. Was der heilige Thomas von Aquino in seinem Buch vom Schicksal gleichfalls bestätigt, indem er sagt, dass auch Kleider und Gebäude und alle Werke der Kunst von den Gestirnen gewisse Eigenschaften empfangen. Daher versichern die Magier, dass nicht bloß durch Mischung und Anwendung natürlicher Dinge, sondern auch durch Bilder, Siegel, Ringe, Spiegel und einige andere Instrumente, die man zur rechten Zeit, nämlich unter einer bestimmten Konstellation verfertigt, ein himmlischer und wunderbarer Einfluss aufgenommen werden könne. Also da befindet er sich natürlich dann, da geht es genau mit diesem Begriff des Manipulativen um die Differenz gegenüber dem Thomas von Aquin, der sagt, das gibt's, aber die Frage ist, bis zu welchem Grad kann man oder darf man auch nur versuchen, diese Verhältnisse zu beeinflussen. Im 50. Kapitel wird das noch genauer beschrieben. Da sagt er dann, im Folgenden will ich nun den Leser mit gewissen Konstellationen bekannt machen, die zur Verfertigung derartiger Bilder erforderlich sind. Um zum Beispiel jemanden Glück zu bringen, verfertigen wir ein Bild, wenn der Bedeuter des Lebens und der Geber des Lebens sowohl Zeichen als Planeten eine glückliche Stellung einnehmen. Auch der Aszendent und die Mitte des Himmels und ihre Herren müssen glücklich sein und so weiter und so weiter. Will man dagegen ein Bild verfertigen, das Unglück bringen soll, so muss das Gegenteil stattfinden. Und wie man dort auf eine glückliche Konstellation sah, muss man hier auf eine unglückliche sehen und die bösen Sterne in ihrer Kraft nehmen. Auf ähnliche Weise verfährt man, um einem Ort, einer Gegend, einer Stadt oder einem Haus Glück zu bringen. Will man aber etwas von dem Genannten zerstören oder demselben Hindernisse bereiten, so mache man ein Bild unter der Aufsteigung des Gegenstandes, den man zerstören oder verhindern will. Und so weiter. Dann kommen wieder die astrologischen Details der Sache. Also das muss einmal genügen, um ein bisschen einen Eindruck zu geben, was der Stil dieser Astralmagie ist, dieser zölestischen Magie, beziehungsweise wie er die Grundlagen darstellt dafür. Also worauf zu achten ist immer der meines Erachtens der Gegensatz oder dieses Ineinander, diese Untrennbarkeit von einem eigentlich vernünftigen und rational konzipierten Aufbau der Sache und der Unwahrscheinlichkeit, mit der dann die Argumente herbeigeholt werden. Also diese Sache mit der Eins, der Einheit zum Beispiel, das finde ich, obwohl das nicht besonders aufregend und spektakulär ist, eigentlich ganz, ganz typisch. Die eigentliche Zeremonielle, wenn wir jetzt zu der dritten Sphäre noch ein bisschen was uns anhören, die eigentliche zeremonielle Dimension ist die Religion. Also da ist es auch ganz klar, dass er da nicht anders kann, als zu sagen, was hier dominiert, an Einstellung und so, das muss immer sozusagen in der christlichen Religion eine Rechtfertigung finden können. Worum es inhaltlich geht dann, das ist aber die Einordnung von Systemen, von verschiedenen Systemen dämonischer Wesenheiten in den Kosmos der christlichen Religion. Eine kleine Stelle aus dem Anfang, das erste Kapitel, es gibt immer ein Vorwort bei jedem Band und jetzt lese ich die ersten Sätze des ersten Kapitels dieses dritten Bandes vor. Es ist nun Zeit, dass wir uns zu Höherem wenden, und zwar zu demjenigen Teil der Magie, welcher uns die Religionsgesetze kennen und verstehen lehrt, welcher uns zeigt, wie wir durch die göttliche Religion zur Wahrheit gelangen und wie wir Seele und Geist, wodurch wir allein die Wahrheit begreifen können, gehörig ausbilden müssen. Denn es ist die gemeine Meinung der Magier, dass, wenn nicht Geist und Seele sich wohlbefinden, sich auch der Körper nicht wohlbefinden könne. Und so weiter. Auf der einen Seite haben wir da dann ganz brav, ganz am Anfang schon, die großen Führerinnen der Religion, also die großen führenden Instanzen in dieser dritten Sphäre, das sagt er ausdrücklich, die uns auf dem Pfad der Wahrheit leiten, die werden in der Überschrift des fünften Kapitels benannt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Sehr brav. Worum es aber eigentlich geht, ist die Einbeziehung von weiteren Geistern, Engeln, aber auch in den alten vorchristlichen Kulturen anerkannten Dämonen, bei denen man natürlich ganz genau aufpassen muss, dass man erkennen kann, welche die Guten und welche die Bösen von diesen Dämonen sind. Da gibt es dann wieder riesige Tabellen von Engelhierarchien und so weiter. Auch hier spielen Zeichen, nämlich die Benennungen, eine entscheidende Rolle. Die Projektion der Kräfte und Eigenschaften dieser Wesenheiten auf ein Zeichensystem. Der Name, die schriftliche Gestalt des Namens so einer Instanz ist wesentlich. Die Zuordnung so eines Namens oder der schriftlichen Gestalt des Namens zu Zahlen und geometrischen Figuren und über diesen Weg dann wieder die Beziehung auf den menschlichen Körper. Also daher macht er da zum Beispiel riesige Aufzählungen von Gottesnamen. Die verschiedenen Namen, die es in verschiedenen Religionen und bei verschiedenen Autoren für Gott gibt. Und die werden dann analysiert, die werden in diesen verschiedenen Schriften dargestellt und mit Zahlen und Sternzeichen, Symbolen kombiniert. Ein spezieller Punkt ist einer, wo man das Gefühl hat, also da ist in einem nicht so sehr oder nicht nur direkt auf diese kabbalistischen Traditionen bezogenen Weise von Sprache die Rede. Das ist das 23. Kapitel dieses dritten Bandes. Das handelt von der Sprache der Engel und ihrem Verkehr sowohl unter sich als mit uns. Das ist ein Thema, das wir dann bei dem John Dee genauer besprechen werden, weil mit dem ja diese Fantasie von der enochischen Sprache verbunden ist. Das wäre so eine Sprache, in der man mit den Engeln und solchen Wesenheiten kommunizieren kann. Auch hier spielt aber dann wieder die Aneignung der Kabbalah letztlich doch eine entscheidende Rolle. Sowohl die guten als die bösen Geister haben noch andere den einzelnen Verrichtungen zugeeignete Namen, die weit stärker sind als die bereits erwähnten und die nach einem kabbalistischen Verfahren aus der Heiligen Schrift ausgezogen werden, sowie die Kabbalisten auch Namen Gottes aus gewissen Stellen herausziehen. Als allgemeine Regel gilt, dass überall, wo in der Heiligen Schrift vom göttlichen Wesen die Rede ist, aus einer solchen Stelle ein göttlicher Name entnommen werden kann. Wo aber in der Heiligen Schrift ausdrücklich ein göttlicher Name genannt wird, da erwäge die Eigenschaft, die ihm zugrunde liegt. Also der göttliche Name in der Heiligen Schrift darf nicht genommen werden als einfach, aha, hier haben wir es auch mit einer Bezeichnung für Gott zu tun, sondern muss genau schauen, welche Position in einem System von vielen möglichen göttlichen Namen und von vielen möglichen Buchstabenkombinationen diese Verwendung hat, und daraus werden dann bestimmte Eigenschaften, die an dieser Stelle die relevanten sind, können die dann analysiert werden. Eine Fußnote dazu: Wenn man diese Kapitel liest, die da mit den göttlichen Namen zu tun haben und überhaupt mit dieser Buchstabenzentrierung, da steht man natürlich wieder an einem nächsten, ich würde sagen zweiten, ganz enorm wichtigen Punkt, wo sich magische Theorien mit wissenschaftlichen oder quasi wissenschaftlichen Theorien kreuzen. Wir hatten so einen Punkt bei der Frage der Physik, des Zusammenhangs von Mathematik und Naturwissenschaft. Und hier haben wir einen zweiten solchen Punkt, weil genau diese Faszination des 15. und 16. Jahrhunderts mit der Kabbala ist ein entscheidender Faktor in der Entwicklung der Theorien der Sprache in der frühen Neuzeit gewesen und bis in die klassische Periode, bis in die Barockzeit. Das wirkt ja wirklich nach bis zu Leibniz' Idee einer Charakteristika Universalis auf kombinatorischer Basis. Und der bezieht sich ja auch noch auf Autoren, die in diese Tradition gehört haben. Ein Buch, das diese Kreuzung, also von der Entwicklung einer Theorie der Sprache, einer Wissenschaft oder einer Philosophie der Sprache mit diesen magisch-kabbalistischen Traditionen. Also ein Buch, das diese Kreuzung sehr schön darstellt, ist Umberto Ecos La ricerca della lingua perfetta. Da werde ich in den nächsten Stunden auch noch einmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Überhaupt werde ich eben viele dieser Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, noch nacheinander ausführlicher eingehen und in Kontexten, die über das Buch von Agrippa hinaus erweitert sind. Jetzt möchte ich noch was sagen zu den Dämonen, weil ich gesagt habe, es geht um die Einbeziehung zusätzlicher Kräfte, Wesenheiten, Hierarchien, um die Macht- und Einflussmöglichkeiten des Magiers wirklich zu optimieren. Also zusätzliche Kräfte, Wesenheiten und Hierarchien über das hinaus, was die christliche Theologie anbietet. Da gibt es dann auch wieder eine Einteilung in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sphärenmodell. Wir kommen zu den Intelligenzen, Geistern und Dämonen. Eine Intelligenz ist ein geistiges Wesen, frei von jedem Anteil an der dichten und vergänglichen Körperlichkeit, unsterblich, den Sinnen unzugänglich, allem Beistand verleihend, in alles einfließend. Diese Natur besitzen alle Intelligenzen, Geister und Dämonen. Dämonen nenne ich hier nicht jene Wesen, die wir Teufel heißen, sondern verstehe darunter Geister nach der eigentlichen Bedeutung des Wortes, die gleichsam wissend, verständig und weise sind. Von diesen aber gibt es nach der Tradition der Magier drei Gattungen. Das ist die Einteilung. Die ersten nennen sie die überhimmlischen, die von der Körperlichkeit völlig befreiten Geister, oder die intellektuellen Sphären, welche den eidigen Gott als ihre festeste und unvergänglichste Einheit oder ihr Zentrum verehren, weshalb sie selbst auch Götter heißen. Wegen ihrer Teilnahme an der Gottheit und weil sie immer von Gott voll und von göttlichem Nektar trunken sind. Diese verweilen allein um den einigen Gott und stehen keinen Weltkörpern vor, noch werden sie zum Dienst der unteren Kreaturen verwendet, sondern lassen nur das von Gott empfangene Licht in die unteren Ordnungen einfließen und teilen jedem seine Verrichtungen zu. Diesen folgen, zweite Stufe, von oben nach unten, zunächst die himmlischen Intelligenzen, die man Weltdämonen nennt, die nämlich außer der Verehrung Gottes den Weltsphären zugeordnet sind und einem jeden Himmel und Sterne vorstehen, weshalb man sie in ebenso viele Ordnungen einteilt, als es in der Welt Himmel und Sterne gibt. Also die nennt man dann saturnisch, weil sie dem Saturn angehören, oder Jupiters Geister, weil sie dem Himmel des Jupiters und Jupiter vorstehen. Auch dem Sternenhimmel legen sie Dämonen bei, Vorstände der Himmelszeichen, der Triplizitäten, der Dekane und so weiter und so weiter. 12 Dämonenfürsten als Vorsteher der 12 Himmelszeichen, 36 als Vorsteher von ebenso viel Terrurien und so weiter und so weiter. Und dann die dritte Gattung. Zur dritten Gattung rechnet man so dann die dienstbaren Dämonen, deren Dienste in dieser unteren Welt verwendet werden und die Origenes unsichtbare Kräfte nennt, denen das, was auf Erden ausgeführt werden soll, anvertraut ist. Niemandem sichtbar leiten sie nämlich bald unsere Reisen und sämtliche Geschäfte. Bald sind sie bei Schlachten anwesend und leisten durch heimliche Hilfe ihren Freunden den gewünschten Beistand. Glück und Unglück können sie nach Belieben bringen, etc. Also seine diesbezügliche Strategie, also da haben wir jetzt mal nur eine Einteilung. Und worum es geht, ist sozusagen zu erklären, wie man mit denen rechnen kann und zu denen auch Kontakt aufnehmen kann im Rahmen eines christlichen Weltbildes. Da gibt es eine Stelle, wo man eigentlich in sehr kurzer und bündiger Weise erkennen kann, wie er da vorgeht, also wo man seine Strategie sieht, in einem Kapitel über den Aberglauben nämlich. Das ist das vierte Kapitel in dem dritten Band. Zwei Dinge sind es, die jede Operation der zeremoniellen Magie leiten, nämlich die Religion und die Superstition, die Religion und der Aberglaube. Die Religion ist die beständige Betrachtung des Göttlichen, ein Streben nach frommen Werken mit Gott und göttlichen Namen, wodurch diesen in Demut eine würdige Verehrung und ein heiliger Dienst erwiesen und die Zeremonien des religiösen Kults in gehöriger Weise verrichtet werden. Also immer wieder sieht man da einen wirklich sehr braven und angepassten Mann. Die Religion ist also eine Ausübung äußerlicher, gottesdienstlicher Handlungen und Zeremonien, wodurch wir wie durch Zeichen an die innerlichen und geistigen Dinge erinnert werden. Und ausgeschlossen werden muss alles, was Aberglauben ist, Superstition. Daher ist jeder Kultus, welcher der wahren Religion fremd ist, Aberglauben. Und jede Verehrung, welche mehr zu dem Gottesdienst hinzutut als die wahre Religion, ist gleichfalls Aberglauben. Ebenso diejenige, welche jemanden, dem es nicht zukommt oder auf eine Art, wie es sich nicht schickt, einen religiösen Kultus erweist. Also wenn man sozusagen an Personenkult oder irgendwelche Holzscheitelgötter anbetet. Man muss sich daher hüten, dass man nicht durch einen verkehrten, abergläubischen Kultus den höchsten Gott und die unter ihm stehenden heiligen Wesen beleidigt. Alles klar. Vorläufig. Dann, indes ist die Supposition, obgleich der wahren Religion fremd, doch nicht ganz und in jeder Hinsicht verworfen. Sie wird in vielen Dingen sogar geduldet und vor den Vorstehern der Religion beobachtet. Ich meine aber hier hauptsächlich jene Superstition, die eine Ähnlichkeit mit der Religion hat, insofern sie nachahmt, was es an Wundern, Sakramenten, Gebräuchen, Observanzen und anderem Ähnlichen in der Religion gibt und keine kleine Gewalt dadurch erlangt, wie sie auch eine nicht geringere Kraft aus der Gläubigkeit des Operierenden zieht. Denn wie viel eine standhafte Gläubigkeit vermöge, wurde im ersten Buch gezeigt und ist überall unter dem Volk bekannt. Die Superstition erfolgt daher Gläubigkeit, so wie die Religion Glauben. Auf welche Weise nun die Superstition die Religion nachahmt, mögen dem Leser einige Beispiele zeigen. Es werden zum Beispiel Würmer und Heuschrecken exkommuniziert, dass sie den Früchten nicht schaden. Es werden Glocken getauft und Bilder und dergleichen mehr. Also, das Interessante ist doch ganz lustig und Lustige hier ist, das ist ein extremes Beispiel für diesen Grundgedanken der Legitimation magischer Praktiken von oben her. Also wenn man von der Religion, also natürlich, wenn man dem Aberglauben verfallen ist, ist das was Gefährliches, Unangenehmes, das muss ausgeschlossen werden. Ausnahme, sieht man die Sache von oben her, also als Nachahme dessen, was gerecht ist und in der Einstellung eines Analogons zum Glauben, nämlich in der bloßen Gläubigkeit, dann kann das natürlich trotzdem ganz in Ordnung gehen und man kann, wie hat er gesagt, Heuschrecken exkommunizieren. Der Grundgedanke der Legitimation von oben her wird hier so weit gedehnt, dass gewissermaßen das Wahre jetzt auch das Falsche zu heiligen vermag. Wenn man einmal nur im Besitz des Wahren ist, dann kann dadurch auch das Falsche eine Art von Weihe bekommen. Also, soweit so gut. Ich habe gesagt, ich werde jetzt dann aus diesem Überblick über die Magie Agrippas nacheinander verschiedene einzelne Themen aufgreifen und in einem weiteren Horizont behandeln. In einem weiteren, also dann teilweise auch wirklich von ihm unabhängigen Horizont. Zur Verabschiedung von seinem Text habe ich mir aber eine Stelle ausgesucht, wo er in höchst aufschlussreicher Weise den Begriff des Okkulten selbst verwendet. Es gibt ein Kapitel, das zweite Kapitel in diesem dritten Band, das dem Begriff des Okkulten als solchen gewidmet ist. Und was da steht, ist sehr aufschlussreich. Occultatio ist im lateinischen Original der Begriff, um den es da geht. Wer du auch immer sein magst, der du diese Wissenschaft zu erlernen trachtest, bewahre eine so heilige Lehre mit gewissenhaften Stillschweigen im Innersten deiner Brust und ziehe den Schleier einer unverbrüchlichen Verschwiegenheit darüber. Denn es wäre, wie Hermes sagt, eine irreligiöse Handlung, bei einer von der göttlichen Majestät so sehr erfüllten Lehre viele zu Mitwissern zu machen. Der göttliche Plato befahl, man dürfe die heiligen Mysterien nicht vor dem Volk veröffentlichen. Auch Pythagoras und Porphyrius verpflichteten ihre Anhänger zu religiösem Schweigen. Orpheus forderte von denen, die er in die geheimen Zeremonien einweihte, einen furchtbaren Eid der Verschwiegenheit, dass sie nicht die religiösen Geheimnisse profanen Ohren verrieten. Also, das Interessante hier ist ja, dass ihm ausdrücklich die quasi soziale Bedeutung des Okkulten wichtig ist. Also die Bedeutung des Okkulten im Hinblick auf den Kommunikationszusammenhang, nämlich das Handeln und Kommunizieren im Geheimen. Genau das, was Francis Bacon für das Schädliche, für das Hindernis im Fortschreiten der Wissenschaft gehalten hat. Agrippa also hält die Tradition so eines quasi priesterlichen Mysteriums aufrecht, wie man ja auch aus seinen Verweisen ersehen kann, eine positive Variante des Geheimgehaltenen. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil Agrippa hinsichtlich des anderen Aspekts des Okkulten, nämlich der okkulten Kräfte in den Dingen, im Grund eine sehr moderne Auffassung vertreten hat. Zumindest ist das deutlich in seinem zweiten großen Werk, das wesentlich später, der Okkult der Philosophie ist eigentlich eine Art Jugendschrift, der war nur knapp über 20 Jahre alt, wie er das verfasst hat. Jahrzehnte später, in der Mitte der 20er Jahre, ist von ihm dieses zweite große und wichtige Buch erschienen, De incertitudine et vanitatis scientiarum, Wissenschaftskritik. Ich kann auf das nicht eingehen, weil das doch zu weit wegführen würde von unserem Vorlesungsthema. Aber in diesem Buch kann man Agrippa als einen wissenschaftskritischen Skeptiker, als einen Wissenschaftsskeptiker kennenlernen, eigentlich einen Empiristen, der in einem gewissen Sinn gegen das Okkulte argumentiert, nämlich als das Okkulte in dem Sinn des in den Dingen Verborgenen und in den Dingen Unerkennbaren. Der charakteristische Punkt oder Zug in seiner Kritik ist die Wendung gegen die Begriffe. Das ist sehr interessant, auch im Rahmen moderner, zeitgenössischer, heutiger sprachkritischer Reflexionen ist das eine interessante Position. Eine Wendung gegen die Begriffe, eine Dominanz gegen die Dominanz des Begrifflichen in der Wissenschaft und insbesondere gegen die Dominanz von solchen Begriffen, die eine Verborgenheit erst erzeugen, die also für dasjenige stehen, was den Sinnen der Erfahrung nie zugänglich sein wird. Darunter fallen auch ganz wesentliche Grundbegriffe des Aristotelismus, also alle Vorstellungen von substanziellen Wesenheiten. Da liegt eine Affinität noch mit einer so weit entfernten Position wie der von Descartes. Also in dieser Hinsicht gibt es in Agrippas Denken auch einen klar modernen Impuls, wo das Magische verstanden werden kann als ein Erkenntnisoptimismus, dem eine Wissenschaftsauffassung im Weg stehen würde, die von vornherein Agenturen postuliert, die quasi in den Dingen, in den individuellen Dingen selbst wirken und in denen verschlossen sind und verschlossen bleiben müssen. Das hat natürlich auch Hintergründe in den platonisch-neuplatonischen Traditionen in der Frühneuzeit, die schon gegen den Aristoteles gewirkt haben. Aber das wirklich Interessante hier ist der Empirismus, worauf ich hinweisen möchte. Wenn es unerkannte, verborgene Kräfte in den Dingen gibt, also wenn etwas an den Dingen nicht erkannt ist, uns bisher verborgen geblieben ist, dann geht es dem Magier darum, diese Dinge aufzudecken und zu vermeiden, dass er in seiner Theorie Begriffe verwendet, die eigentlich nur dazu da sind, um ihm sozusagen den Impuls zur Aufdeckung zu verweigern oder sauer zu machen. Also nicht, wenn es was Verborgenes in den Dingen gibt, dann darf das nur die Rolle spielen, dass wir die Lust bekommen, es aufzudecken und nicht einen Begriff vom Verborgenen in unserer Theorie zu verwenden, der das Verborgene sozusagen voraussetzt und uns nur erlaubt, darüber zu spekulieren. Also es ist was Antirationalistisches, vielleicht mindestens genauso wie positiv-empiristisches in dieser Einstellung. Alles, was in einem Ding wirkt, steht in einem Zusammenhang mit allem, was im Universum, in diesem dreigeteilten Universum überhaupt existiert. Nichts ist in ihm als in diesem individuellen Ding grundsätzlich verschlossen. Das ist sozusagen, könnte man formulieren, eine Art von Empirismus vor der klassischen Formation des Empirismus oder neben der klassischen Formationslinie des Empirismus, aber auch different von dem aristotelischen Empirismus. Man könnte das ein bisschen vergleichen, das ist vielleicht etwas gewagt, aber eine kleine Resonanz gibt es da, ein bisschen vergleichen mit dem Erfahrungsbegriff des um etwa 30 Jahre früheren oder älteren Leonardo da Vinci. Das ist natürlich ein vollkommen anderer Kontext, ein Kontext, in dem es allerdings auch darum geht, eine bestimmte Art von Wissen oder Kenntnis sozusagen in ihrem Status höher zu schrauben. Also faktisch, ganz primitiv gesagt, geht es Leonardo darum zu zeigen, dass die Malerei eine Wissenschaft ist, und zwar nicht irgendeine Wissenschaft, sondern eine dominierende, eine Leitwissenschaft. Und dabei geht es eben darum, sozusagen zu erklären, was spezifisch die Art des Wissens ist, die diese Dignität der Malerei begründen könnte. Also, dass es um ein Wissen geht, das ist einmal der erste springende Punkt und nicht bloß um die Aneignung einer Fertigkeit, einer gewissen Technik. Es geht um ein Wissen. Und da sagt er, ist das Entscheidende Erfahrung. Der Begriff der Erfahrung ist der entscheidende Begriff, um einen Zugang zu dieser Art von Wissen zu gewinnen. Erfahrung wird nicht aus den Worten gewonnen, das ist auch bei Leonardo so. Wissen Sie denn nicht, dass das, was ich zu sagen habe, heißt es einmal, le mie cose, eher aus der Erfahrung gezogen werden muss, als aus den Worten anderer. Und Erfahrung war die Meisterin aller jener, die gut geschrieben haben. So nehme auch ich sie zur Meisterin und so weiter. Erfahrung entsteht nicht in dem sich selbst überlassenen Denken. Wenn man den Wissenschaften etwas zuspricht oder abspricht, dann immer vor dem Hintergrund von Erfahrung. Und wenn er Erfahrung als Interpretin der Natur bezeichnet, dann ist nicht ein Deutungsakt gemeint. Man soll nicht den Autoren trauen, die sich allein durch Fantasie oder mit Gedanken zu übersetzen zwischen Natur und Menschen machen wollen, sondern nur denen soll man vertrauen, die sich nicht an den Zeichen der Natur, sondern an den Wirkungen der Erfahrungen auf ihren Geist geübt haben. Also das ist natürlich jetzt wieder mehr eine Vorwegnahme von Francis Bacon als von Agrippa. Aber Erfahrung als Bestandsaufnahme, Mutter aller Gewissheit, und der Geist des Malers müsste sich eben an dieser Erfahrung orientieren und aus der Erfahrung Regeln ziehen. Also der springende Punkt ist natürlich da auch, oder ein wichtiger Punkt ist natürlich da auch, dass Regeln, nach denen der Maler operiert, nicht aus Regelkatalogen gezogen werden sollen, sondern aus einer Erfahrung, die er selbst gemacht hat, entnommen werden müssen. Also weil ich da jetzt den Francis Bacon erwähnt habe, noch einmal so eine Zusatzbemerkung zu der anderen Seite dieses Begriffs des Okkulten, also dieses Gegensatzes zwischen der prinzipiellen Offenheit oder dem Zusammenhang zwischen der prinzipiellen Offenheit der Natur und der Öffentlichkeit des Wissens. Nicht? Bei Agrippa von Nettesheim noch sozusagen zwei verschiedene Sachen, Wissen geheim halten, Natur ist aber etwas, was als prinzipiell offenliegend angesehen werden muss, daher dieser Empirismus. Bei Descartes ist das dann beides gleich unter dem Gesichtspunkt des Offenen zu sehen. Aber es gibt dann noch einen anderen wichtigen Unterschied zwischen Descartes und Francis Bacon, der für uns eine Rolle spielt, nämlich für Bacon geht es da ja wirklich um die Einrichtung einer Kommunikation auf der sozialen Ebene, also genau das, was der Agrippa für das höhere Wissen ausschließen möchte. Austausch der Wissenschaftler untereinander, Austausch von Fakten und empirischen Erkenntnissen. Das gilt alles für Descartes auch, aber darüber hinaus gibt es bei ihm was Besonderes, nämlich er verbindet diese Frage der Offenheit, der Zugänglichkeit des Wissens mit der Frage der Sprache als solcher, also mit der Frage des Status und der richtigen Einrichtung eines Zeichensystems, vor allem in der Mathematik. Also einschlägig und charakteristisch ist da seine durchaus richtige Diagnose, dass die meisten der großen Mathematiker seiner Zeit zum Beispiel ihre Beweismethoden nicht offengelegt haben. Also irgendwelche schwierige Aufgaben wurden gestellt, zu einem großen Teil ja auch bei Preisausschreiben oder Wettbewerben und so. Und dann sind da irgendwelche Lösungen vorgelegt worden von den auch von den allergrößten Mathematikern ist diese Praxis befolgt worden, ohne dass man wirklich gesehen hat, wie sie das bewiesen haben, wie sie da drauf gekommen sind. Und da diagnostiziert er, teils aus Prioritätsgründen, ist das so gewesen, weil sie eben quasi ein Patent auf diese Art von Algorithmus, würde man heute sagen, oder Beweismethode behalten wollten. Teils aber auch, weil sie faktisch nur geschwindelt haben und sich sozusagen eine Lösung erschwindelt haben und gar keinen zusammenhängenden Beweis hätten dafür vorlegen hätten können. Und das Besondere an der Diagnose von Descartes an diesem Punkt ist, dass das zum Teil auch an dem Zeichensystem selbst liegt. Also nicht nur an der Art und Weise, wie die einzelnen Mathematiker, Wissenschaftler vorgegangen sind, sondern dass das Zeichensystem selbst etwas ist, was in einen Zustand gebracht werden muss, dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Und da liegt ein fundamentaler Unterschied gegenüber Agrippa von Nettesheim. Descartes hat einen Bruch vollzogen, den es vorher in dieser Weise nicht gegeben hat, zwischen der gewöhnlichen Sprache und der Sprache der Wissenschaft. Also die analytische Geometrie als solche kann als ein vollständiges System von Zeichen für die Wissenschaft aufgefasst werden, ohne dass man die Zahlen auf etwas anderes beziehen müsste. Das ist der springende Punkt. Diese ganzen Beziehungssysteme entfallen vollkommen. Das verändert alles. Dann hat es einfach keinen Sinn mehr, eine Sprache der Engel in diesen Zusammenhang einzubringen. Also in einer gewissen Weise, werden wir auch noch darüber sprechen, kann man sagen, die analytische Geometrie ist die Einlösung aller Hoffnungen, die die Zahlenmagie gehabt hat, aber auf eine Weise, die der Vorstellung von Zahlenmagie ein Ende setzt. So, ganz analog, wie man sagen kann, dass auch das Telefon die telepathischen Vorstellungen der Magie einlöst und ihnen zugleich ein Ende setzt. Jetzt ein Wörtchen zwischendurch mal zu meinem weiteren Vorgehen. Im Prinzip, nicht unmittelbar, aber im Prinzip möchte ich von diesen Ideen, die wir da jetzt im Rahmen der zeremoniellen Magie von Agrippa kennengelernt haben, also von solchen Ideen ausgehend, zwei Wege beschreiten, also zwei Anregungen aufnehmen. Das eine ist eben, etwas zu sagen zu dem Themenkomplex Zeichen und Zeichensysteme, wo auch dann diese letzte Bemerkung von mir über Descartes natürlich noch einmal eine Rolle spielen muss. Und das andere in den Zusammenhang von Religion, Mythos und Politik. Aber bevor ich in dieser Reihenfolge auf diese beiden Themen eingehe, möchte ich doch noch einmal etwas zu dem allgemeinen Hintergrund, zu einem allgemeinen Hintergrund sagen, was insbesondere mit dem Begriff der Macht zu tun hat. Weil ich ja gesagt habe, es verändert sich dann und zwar mindestens zwei oder dreimal in dieser Periode, die uns interessiert, das Verhältnis von Wissen und Machen und der Stellung des Menschen im Kosmos wesentlich. Sowohl bei Ficino wie auch bei Agrippa und John Dee ist es eine unhinterfragte Grundannahme, dass der Mensch sich selbst prinzipiell, wenn er sich bis zum eingeweihten Magier vorarbeiten kann oder selbst bilden kann, dass der Mensch sich selbst in seiner Beziehung zu allen Instanzen des materiellen und immateriellen Kosmos verstehen kann und in der Hand hat. Das ist eine Basis für ihre Auffassung von Magie als Weltdeutung. Aber das Bestehen dieser Basis, also dass man darauf überhaupt ein Vertrauen hat, das ist als solches natürlich was Erklärungsbedürftiges. Es gibt ein Wort, das gleichsam schon für sich so eine Erklärung zu liefern scheint, und das ist das Wort Humanismus. Der Humanismus, mit Humanismus bezeichnet man die Einstellung, dass der Mensch mit seinen Fähigkeiten in einer gewissen Weise im Zentrum des Universums steht. Also auch wenn da mitgedacht werden sollte, dass ihm nicht alles im Universum verfügbar ist, so doch im Zentrum des Universums gesehen werden muss. Der Humanismus ist das Bekenntnis zu der freien Entwicklung aller menschlichen Fähigkeiten im Sinn eines Programms von Bildung. Das ist nicht dasselbe wie im Sinn einer Allmächtigkeit oder so, wie das vielleicht der Magie vorschwebt oder so. Aneignung aller im Universum wirkenden Kräfte in ihrem Wert und Nutzen für die Entwicklung aller Bildungspotenziale, aller Möglichkeiten des Menschen. Das Wort Humanismus bezeichnet dieses Vertrauen, das wir da unhinterfragt gesehen haben, in einer gewissen Weise erst im Nachhinein. Also wenn man sagt, man sollte das Wort Humanismus vorsichtig verwenden für eine bestimmte Tradition von Bildungsgütern oder von Modalitäten, in denen Bildung erzeugt wird oder so, also die Humaniora und einer bestimmten Kultur, dann bezeichnet das Wort Humanismus dieses Vertrauen im Nachhinein, weil es schon in der früheren Essenz in anderen Zusammenhängen da ist, spätestens in dieser berühmten Rede De Hominis Dignitate von Pico von Mirandola, nicht? Wo sozusagen das ein jüngerer Zeitgenosse von Ficino gewesen, also zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, also wo er in dieser berühmten Rede Gott zu Adam, zu Menschen sprechen lässt und Gott sagen lässt, ich habe dir weder einen bestimmten Platz noch einen eigenartigen Anblick noch eine bestimmte Aufgabe übertragen, damit du nach eigener Bewertung und Überlegung erlangen und bewahren sollst, welchen Platz, welchen Anblick, welche Aufgabe immer du begehrst. Also du sollst dich selbst zu dem machen, was du sein sollst. Du sollst selbst festlegen, was du werden willst. Die begrenzte Natur von allem anderen ist in die von mir vorgeschriebenen Gesetze gefesselt, aber du sollst sie dir selbst festsetzen, deine Natur, von keiner Schranke gezwungen, nach eigenem freien Willen. Und dann lasst er den dort sagen, ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von da aus besser wahrnimmst, was es gibt in der Welt. Ich habe dich weder himmlisch noch irdisch geschaffen, weder sterblich noch unsterblich, damit du dich als freier und würdigerer Schöpfer und Bildner deiner selbst in die Form, die du bevorzugst, ausgestalten kannst. Also da sieht man das Mikrokosmos-Makrokosmos, Motiv, ich habe dich da in die Mitte gesetzt, damit du alles sehen und erkennen kannst und dann sagen, was du sein willst in diesem großen Zusammenhang. Also das setzt die Möglichkeit der Abbildung von allem im Menschen oder in der Intelligenz des Menschen voraus. Der Mensch ist durch unendliche Freiheit bestimmt, also durch das, was er selber kann. Er ist vor allem nicht nur Kreatur, sondern auch selber Schöpfer. Er ist der Maßstab für alles, worauf er sich bezieht. Und das Wichtigste ist, dass er in sich diese Vielfalt von Anlagen vereint. Also natürlich hat auch die Philosophie der Zeit diese Wendung von der Aufstellung von Theorien in verschiedenen Branchen, in der Naturphilosophie, in der Logik und zu einem Potenzial, zu einer Erkenntnis der Potenziale, der Mächtigkeit des Menschen, hat auch die Philosophie diese Wendung mitgemacht. Und wenn sie auf solche Weise bestimmt wird, dann kommt Philosophie natürlich in eine neue Art von Konkurrenz und Interaktion mit anderen Instanzen, die ähnliche Ansprüche auf ein integratives Wissen und auf die Leitung von solchen kognitiven Fähigkeiten stellen. Also wie die Theologie, mit der eine Art von Konkurrenz entsteht, oder eine andere Instanz, ist eben die Magie. Und aus diesem Amalgam muss man sich erklären, aus diesem Zusammenfließen muss man sich erklären, so ein Phänomen wie diese Defensivstrategie Marsilio Ficinos in seiner Magia Naturalis. Aber es ist wichtig zu sehen, dass diese Auffassung von Mensch im Zentrum der Welt zwar eine Ermächtigung ist, aber was Macht hier heißt, noch eine weitere Bestimmung finden kann und auch braucht. Wenn es in dieser Rede heißt, die begrenzte Natur von allem anderen ist in die von mir vorgeschriebenen Gesetze gefesselt, du aber sollst sie dir selbst festsetzen, von keiner Schranke gezwungen, nach eigenem freien Willen, in dessen Macht ich dich übergebe. Macht des freien Willens. Ne? Und dann, ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von da aus besser wahrnimmst, was es gibt in der Welt. Also zuerst einmal geht es um das Erkennen. Ja, sozusagen, es ist ihm die Fähigkeit verliehen, zu erkennen. Das wäre noch mit einer kontemplativen Sicht. Also wenn man das ins Magische übersetzt, also noch mit einer kontemplativen Sicht des Magischen vereinbar. Aber schließlich heißt es, freier und würdiger Schöpfer deiner selbst sollst du sein. Das ist jetzt dann natürlich die Frage, ist diese Selbsttransformation freier und würdiger Schöpfer seiner selbst zu sein, ist diese Selbsttransformation als ein rein innerlicher Vorgang zu verstehen, also in dem Sinn, dass sie eine Art mystische Einkehr verlangt, eine Abwendung von der Welt letztlich auch. Man kann der Sache diesen Akzent geben. Man kann sagen, dieses Du sollst dich zu dem machen, ist so zu verstehen, dass man sich da von der Welt abwendet. Aber eigentlich bliebe dann unverständlich, warum Gott den Menschen überhaupt in die Position einer privilegierten Wahrnehmung der Welt versetzt hat. Warum hat er ihn sozusagen extra an einen Platz gesetzt? Was hat es für einen Sinn, alles erkennen zu können, wenn man damit nichts anfangen soll? Und dann, wenn man das einmal gesehen hat, verlagert sich der Akzent von so einer Aufforderung zu mystischer Selbsterhöhung in Richtung magischer Aktivitäten. Was aber natürlich keine so simple und klare Alternative ist, weil dieses imaginäre Wort Gottes könnte ja auch so verstanden werden, dass die Selbsttransformation zwar nicht ins magisch-manipulative oder auf magisch-manipulatives zurückgreifen muss, aber auch nicht einfach ein Weg nach innen ist, sondern eine Kontemplation der Natur. Also dass diese Selbsttransformation über eine Kontemplation des Kosmos und seiner Schönheit gelingt. Die Schönheit der Schöpfung zu verstehen wäre das. Oder die Schönheit in der Schönheit der Schöpfung aufgehen zu können, wäre das, was uns selbst erhöht. Das ist jetzt keine Sache der Entscheidung für uns hier oder für mich hier zwischen solchen Wegen oder auch welchen Autoren man da irgendwelche solche Wege zuschreiben sollte, sondern es geht nur darum, dass wir da einen Kontext wahrnehmen, innerhalb dessen, den weiteren Kontext wahrnehmen, innerhalb dessen die Aneignung einer im engeren Sinn manipulativ-magischen Macht eine Möglichkeit ist. Also dass die sozusagen in einem breiteren Rahmen gesehen werden muss, wo die Idee so einer freien Selbsttransformation, Selbstbildung des Menschen schon da ist und dann auf verschiedene Weisen akzentuiert werden kann. Also das kann auch zum Beispiel bei Pico von Mirandola und auch bei Marsilio Ficino, aber bei Pico gibt es da ganz eindeutige Belege, kann man das in eine mystische Einstellung rücken sehen. Also wo die Selbsttransformation ganz einfach in die letztlich keinen anderen Sinn hat, als uns in die Gegenwart Gottes in einer unmittelbaren, vollständigen Anschauung zu führen. Also ein Feld, auf dem da verschiedene Standpunkte gegeneinander ins Feld oder gegeneinander aufgestellt worden sind. Ein Feld, das sind die Deutungen des Jakobsleiterbildes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Pico und wo sich wirklich also Geister auf eine sehr drastische Weise scheiden können. Also das ist diese berühmte, jedem bekannte Stelle aus Genesis 28, wo Jakob da übernachtet, auf Feld übernachtet, seinen Kopf auf einen Stein legt und dann träumt und wo es dann heißt, und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, Abrahams, deines Vaters Gott und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und jetzt ist sozusagen ein obligater Topos, die Interpretation dieser Stelle. Und Pico zum Beispiel interpretiert das so, dass er sagt, suchen wir Rat bei dem Patriarchen Jakob, wenn wir Heil suchen, suchen wir Rat bei dem Patriarchen Jakob, dessen Anblick eingemeißelt in die Städte des Ruhms erglänzt. Herunten schlafend, zugleich in der höheren Welt wachend, wird uns der allerweiseste Vater belehren. Also da unten hat er den Kopf am Stein liegen, aber er ist zugleich in einer höheren Welt in dem Traumbild, das er hat. Doch belehrt er uns durch ein Bild, so pflegt er jenen, alles zuzustoßen, dass nämlich eine Leiter mit vielen Stufen für wahr von der Erde bis an den höchsten Himmel reiche und am höchsten Punkt thront der Herr. Ihn betrachtend stiegen Engel abwechselnd zu beiden Seiten über jene Leiter auf und nieder. Und wenn wir das Leben der Engel nachahmen, das Gleiche tun sollten, wer, frage ich, wird dann die Leiter des Herrn mit schmutzigen Füßen oder unreinen Händen anrühren? Das heißt, das Bild wird so gedeutet, das ist eine mystische Deutung eigentlich des Bildes, das Bild wird so gedeutet, dass wir in der Kontemplation dieses Bildes es zustande bringen müssen, unsere eigene geistige Einstellung sozusagen zu transformieren. Und sozusagen, so wie man diese verschiedenen Stufen der Engelschöre sozusagen versuchen zu visuell hinaufzugehen, wir ab einem bestimmten Punkt uns da nicht mehr nur visuell in der Verfolgung des Bildes, sondern in einer wirklichen Transformation unseres Geistes bis dort hinauf bewegen und selbst so verändern, von dem ursprünglichen Anschauen her bis zu einem wirklichen Ankommen in der Gegenwart Gottes. Also das ist so eine Vorstellung, ein typisches Beispiel, wie sich diese Vorstellung von der Möglichkeit des Menschen zur Selbsttransformation artikulieren kann, mystisch, nicht eigentlich magisch, aber trotzdem exponiert, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel die großen Reformatoren dazu sagen. Also da gibt es Einsprüche gegen diese Art von Deutung schon von Calvin, aber wirklich besonders drastisch von Luther, der sagt, das ist alles ein Schmarrn. Das gibt's gar nicht, dass der Mensch selber die Kraft hätte, sich in dieser Weise zu Gott hinaufzubewegen. Und sagt also dann Texto in Bezug auf das Jakobsleiterbild, er will dich gar nicht hinaufhaben, sondern er kommt zu dir und hat eine Leiter, einen Weg und Brücken zu dir gemacht. Wer klug und weise ist, bleibe auf dieser vorgesteckten Bahn. Er komme erst zu uns und wir steigen nicht zu ihm zum Himmel hinauf, sondern er wirft seinen Sohn herunter. Also Gnade ist sozusagen eine Sache, die nur von oben kommt und wo man unten strampeln kann, so viel man will. Man kommt da nicht eine Stufe höher und versündigt sich eher, wenn man die Sache so sieht. Also das ist dann natürlich schon wieder eine spätere Gegenbewegung. Ich würde jetzt nach dieser Bemerkung, ich mache noch ein kleines bisschen zu dem ersten von den beiden Punkten, zu denen ich wirklich jetzt dann extra was sagen möchte. Der Komplex Zeichen, Sprache, Codierung und so weiter. Und ich beginne da einfach wieder mit einer Stelle bei John Dee, um sozusagen ein bisschen eine Anschauung zu geben, wie das bei dem ausschaut. Dieser Text aus dem Jahr 1564, die Monas Hieroglyphica. 37 Jahre war er da, alt, wie er das publiziert hat. Die Monas Hieroglyphica, das ist ein Zeichen, ein Superzeichen. Ich werde ein Bild der Figur auf meiner Homepage platzieren und Sie können dann selber versuchen, wenn Sie, der Text ist ja auch zugänglich, da gibt es verschiedene Orte, wo man das im Internet findet. Man kann auch das Original finden, aber verschiedene Übersetzungen. Sie müssen das ja nicht lesen. Aber Sie können selber, wenn Sie das Zeichen sehen und Lust haben, einmal versuchen, diese Monas, dieses Zeichen zusammenzusetzen aus den Planetensymbolen, den Tierkreissymbolen. Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht schwerfallen, die Zeichen für Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn zu identifizieren, Sol, Luna von den Tierkreiszeichen Aries und Taurus. Das ist alles relativ einfach. Andere sind ein bisschen schwieriger und da müsste man Teile der Figur drehen und ein bisschen verwandeln oder so. Irgendwie wird das auch von ihm so beschrieben, dass man das so zusammensetzen kann, als erstes einmal. Das ist der erste Schritt. Dann beginnt er, ähnlich wie Agrippa das macht, aus diesen Formen der Symbole, also er nimmt sie auf als die Symbole. Das ist das Symbol für den Jupiter zum Beispiel oder sowas. Aber dann beginnt er aus diesen Symbolformen auch die Formen von Buchstaben abzuleiten. Es findet sich schon ein Alphabet, in dem es einen Buchstaben gibt. Irgendwo wird man schon ein Alphabet finden, wo es einen Buchstaben gibt, der so ähnlich ausschaut wie die Sonne. Also das ist ein leichter Fall, das trifft auch auf unseres zu. Und natürlich kommen dann auch die Zuordnungen der Elemente. Ziemlich am Ende des Ganzen, Text, der nicht wahnsinnig lang ist, gibt er dann eine Anweisung, wie man die Figur wirklich zu konstruieren hat. Also am Anfang wird die Figur hingestellt und dann wird gesagt, aus welchen Zeichen sie besteht und wo die da eingefügt werden können. Das ist rein deskriptiv. Am Schluss des Texts sagt er, wie man die Figur wirklich zu konstruieren hat. Das heißt auf gut Deutsch, er wirft die Frage auf, wie die Streckenverhältnisse sein sollen. Also wie die Verhältnisse der geraden Strecken und der Radien für Kreise und Halbkreise eigentlich beschaffen sein müssen. Damit er das erklären kann, muss er eine Einheit festlegen und dann solche Sachen sagen wie, und dann nimmt man eine Strecke, die viermal die Einheit ist oder dergleichen und macht daraus einen Kreis oder sowas. Für solche Angaben braucht er Zahlen. Wo hat er die Zahlen her? Die hat er irgendwo dazwischen, faktisch eigentlich ziemlich am Anfang des Texts, auch schon abgeleitet aus der Figur. Also die Zahlen kommen nicht irgendwie aus einem Extrakastl, sondern die sind in einem Erklärungszusammenhang von der Figur her abgeleitet. Und das, damit wird dann, unterbreche ich das dann heute, aber das kann ich Ihnen nicht wirklich vorenthalten, das ist wirklich erstaunlich, wie er das gemacht hat. Also da haben Sie, er setzt bei dem Kreuz an, dass unterhalb von dem Kreis sozusagen das Venus-Symbol zum Beispiel, ne? Merkur und Venus-Symbol, sind ein Kreis, der unten ein Kreuz hat. Setzt er bei dem Kreuz an, dass er zunächst einmal deutet als die Zahl 4. Warum? weil da vier Linien zusammenstoßen. Das Kreuz kann aber auch gedeutet werden als die Zahl 3, nämlich zwei orthogonale Linien, die sich in einem Punkt schneiden. Die 2 plus der eine Punkt ist die Zahl 3. Man kann daher die 4, die in dem Kreuz ist, mit der 3, die auch in dem Kreuz ist, zusammenfassen zur 7. Man erhält aber auch auf einem anderen Weg die 8, wenn man zu den 4 Strecken, die das Kreuz bilden, in der ersten Variante auch noch die 4 Winkel dazu zählt, die von ihnen gebildet werden. Und so kann man natürlich auch zur 15 kommen, indem man die 7, die man aus dem Kreuz hat, mit der 8, die man auch aus dem Kreuz gewinnen kann, zusammenzählt. Besonders stolz ist er auf den 8er. Wer sagt, das haben die alten Magier nicht so hingekriegt wie ich. Also da handelt es jetzt darum, gleichsam gesetzmäßige Beziehungen herzustellen zwischen drei Arten von Entitäten. Zahlen, Buchstaben, geometrische Figuren. Auf eine zum Teil unglaubliche Weise natürlich. Aber über der Unglaublichkeit, über dem Befremdlichen, was man da wahrnimmt, darf man nicht vergessen. Gesetzmäßige Beziehungen zwischen drei Arten von Entitäten. Zahlen, Buchstaben, geometrische Figuren. Es ist genau das gleiche Feld, die gleiche Vorgabe, die auch Descartes bei der analytischen Geometrie hat. Wie soll man sich diesen Abstand erklären? Wie soll man sich diesen Abstand angesichts desselben Feldes, in dem man operiert, in dem man denkt, diesen Abstand der Konzeptionen? Man kann es nicht einfach dadurch, dass man sagt, der eine war blemblem und der andere ein Genie. Selbst wenn man sich erlaubte, das zu sagen, selbst wenn man sich erlaubt zu sagen, der eine war halt blemblem und der andere war ein Genie, man müsste dann doch noch immer erklären, wieso zu jener Zeit im späten 16. Jahrhundert gar nicht so lange davor einer gerade auf diese Art blemblem gewesen ist. Warum ist er in diesem Feld und in dieser Art so in die Irre gegangen, wie wir sagen würden? Also ich werde in den nächsten Vorlesungen auf verschiedene Fragen, die da jetzt aufgekommen sind, ausführlicher eingehen, zum Beispiel auf die Kabbala, die Rolle der Kabbala in diesem, genau in diesem Feld von Zahlen, Buchstaben, geometrischen Figuren, und verabschiede mich für heute.